Ärmelkanal, April 1483. »Englische Karacke, Backbord voraus!« rief der Ausguck. Julian trat an die Reling und spähte in die gewiesene Richtung. Die aufgehende Sonne schien ihm von links ins Gesicht. Dennoch konnte er das viereckige Hauptsegel mit dem breiten roten Georgskreuz darauf erkennen. »Oh, Edward«, murmelte er, »wie anständig von dir, deine Flotte so unübersehbar zu kennzeichnen.« Systematisch suchte er das Meer nach weiteren Schiffen ab. Aber bis auf die Edmund und die königliche Karacke war die See wie leer gefegt. Julian wandte den Kopf. »Master Lyth, Mars und Fock Segel setzen! Drehbrassen Backbord klar machen! Lancaster-Flagge hissen! Aye, Captain!« Der Bootsmann gab die Befehle weiter. Die Matrosen der Frühwache machten sich an die Arbeit und Julians Sohn Edmund enterte mit der Flagge unter dem Arm auf, um das Banner mit der roten Rose zu hissen. Julian sah ihm mit sorgsam verborgenem Stolz nach. Der 17-Jährige kletterte mit dem Geschick einer Katze. Julian machte sich keine Sorgen um die Knochen seines Sohnes. Es sah gefährlicher aus, als es war, wusste er, denn er selbst hatte das ungezählte Male getan. Nachdem Fortuna und die Yorkisten einen Seemann aus ihm gemacht hatten, hatte er das Matrosenhandwerk von der Pike aufgelernt. Er ging nach Mittschiffs, wo Lucas Durham am Ruder stand. »Sobald wir sie eingeholt haben, schneidest du ihnen den Weg ab und wenn sie manövrierunfähig sind, drehen wir bei.« »Aye, Captain«, sagte Lucas. »Ich hoffe, sie schießen uns nicht zu Klump, wenn sie merken, dass wir aufholen.« Julian grinste flüchtig. »Sei unbesorgt. Sie haben keine beweglichen Geschütze wie wir, sondern nur ihre Backbord- und Steuerbordkanonen. Edward hat beim Bau seiner Schiffe mehr an die Einnahme französischer Hafenstädte denn an lancastrianische Piraten gedacht.« »Ich dachte, wir sind keine Piraten«, brummte Lucas. Julian klopfte ihm tröstend die Schulter. »Nur ab und zu.« Sie holten schnell auf. Als die Besatzung der Karacke die Verfolger bemerkte, ließ ihr Kommandant ebenfalls zusätzliche Segel setzen, aber es war zu spät. Es gab nicht viele Schiffe, die es an Schnelligkeit mit der Edmund aufnehmen konnten. Ehe Julians Schiff in Reichweite der yorkistischen Geschütze kam, wies er seine Kanoniere an. »Feuer frei, sobald wir nah genug sind! Wer ihren Großmast fällt, bekommt ein Pfund in Goldmünzen von mir!« »Oh, das käme mir gerade recht«, sagte sein Sohn plötzlich neben ihm. Dann bat er den Bootsmann, »Darf ich es versuchen, Master Lyth?« Der Angesprochene sah fragend zu Julian. Der zuckte die Schultern. »Die Entscheidung liegt bei euch.« Master Lyth nickte dem jungen Mann zu. Niemand murrte. Nicht nur der Bootsmann, sondern auch die Matrosen wussten, dass Edmund ein gutes Auge hatte. Außerdem mochten sie ihn, den Sohn ihres Kapitäns, der den gleichen Namen trug wie ihr Schiff. Sie glaubten, er bringe ihnen Glück, denn seit er vor 5 Jahren als Schiffsjunge an Bord gekommen war, schien ihnen alles zu gelingen. Ganz gleich, welch gewagte Schurkenstücke Lord Warringham sich ausdachte. Und sie alle waren stolz darauf, dass der yorkistische König dem Mann, der die Edmund versenkte oder ihren Captain gefangen nahm, einen Ritterschlag und eine großzügige, lebenslange Jahrespension versprochen hatte. Der Kanonier an der hinteren Drehbrasse feuerte, und die Kugel schlug auf dem Achterdeck der Karacke ein. Edmund richtete seine Brasse aus, kniff das linke Auge zu und zielte. Julian wusste, der Junge war ein guter, besonnener Schütze. Mit der rechten nahm Edmund eine letzte winzige Korrektur an der Ausrichtung vor, dann führte er die Fackel an die Lunte. Unter ohrenbetäubendem Getöse wurde die steinerne Kugel aus dem Lauf geschleudert und traf den Großmast der Karacke etwa auf halber Höhe. Unter vernehmlichem Splittern krachte das Großsegel auf das Deck des Schiffes, wo augenblicklich ein großes Durcheinander ausbrach. Die Mannschaft der Edmund jubelte. Julian legte seinem Sohn kurz die Hand auf den Unterarm. »Gut gemacht, Edmund.« Dann wandte er sich an seine Männer. »Nachladen und weiterfeuern und bereit machen zum Entern!« Edmund überließ die Brasse einem der Kanoniere und wollte mit der restlichen Mannschaft zu der Kiste mit den Enterhaken eilen, aber sein Vater hielt ihn kopfschüttelnd zurück. »Nein, aber Vater, ich hab ihr Großsegel runtergeholt.« »Und dafür wirst du den versprochenen Lohn bekommen. Aber wir werden nicht bei jeder Gelegenheit wieder die gleichen Debatten führen. Vergiss nicht, was du deiner Mutter geschworen hast.« Janet fiel es jedes Mal schwer, ihren Sohn mit seinem Vater davonsegeln zu lassen. Sie war insgeheim überzeugt, dass die See sie früher oder später beide verschlingen werde. Darum hatte sie ihnen das Versprechen abgenommen, dass Edmund an keinen Gefechten teilnahm, ehe er den Rang eines Bootsmannsmaat bekleidete. Und davon trennten ihn noch wenigstens 2 Jahre. Der Junge verschränkte die Arme. »Das ist doch lächerlich!« »Mag sein, aber ebenso unabänderlich. Es wird Zeit, dass du lernst, dich in das Unvermeidliche zu fügen, wenn du ein Mann sein willst.« Julian ließ ihn stehen und trat mit einem Enterhaken an die Backbordreling zu seinen Matrosen. Die beiden Geschütze hatten derweil ein paar beachtliche Löcher in das Deck und die Bordwand der Karacke gerissen, und achtern war ein Feuer ausgebrochen. Sobald die Edmund nah genug war, warfen Julian und seine Männer ihre Haken, legten sich in die Seile, um das manövrierunfähige Schiff näher zu ziehen, und schwangen schließlich hinüber, mitten in das Feuer yorkistischer Büchsen. Wie üblich schlugen diese Waffen mehr Krach als Wunden. Doch in den letzten 20 Jahren hatte sich viel auf diesem Gebiet entwickelt. Und links von Julian stürzte sein Smoothie mit einem gellenden Schrei getroffen ins Meer. Sobald Julian auf den Füßen stand, zog er sein Schwert und er brauchte nicht lange auf Kundschaft zu warten. Die Angreifer brachten das Schiff indessen schnell unter ihre Kontrolle. Die Mannschaft der Karacke entsprach etwa der auf Julians Karavell, aber viele Männer waren noch unter dem Großsegel gefangen oder kämpften gegen das Feuer auf dem Achterdeck. Die yorkistischen Matrosen wichen zurück, nur ihr Kommandant schien noch nicht geneigt, sich zu ergeben. Doch als er den ungerüsteten Mann erkannte, der sein Schiff gekapert hatte, geriet er ins Stocken. »Julian of Warringham?« fragte er ungläubig und klappte das Visier hoch. Julian ließ das Schwert sinken. »Teufel nochmal! Ralph Hastings! Das ist mir höchst unangenehm, Schwager!« Seine Männer lachten. Dabei meinte Julian es fast ernst. Er hatte den jüngeren von Janets beiden Brüdern immer gemocht und vermutlich würde der bedauernswerte Tropf allerhand zu hören kriegen, wenn er ohne Schiff und Ladung nach Hause kam. »Ihr wart auf dem Weg nach Calais«, tippte Julian. Seit Warwicks Tod war Lord Hastings Kommandant der Garnison von Calais, aber da er in England meist unabkömmlich war, vertrat sein Bruder ihn dort häufig. Der nickte. »Mit Sold und Lebensmitteln für 2 Monate.« Julian hatte seine liebe Mühe, ein breites Grinsen zu unterdrücken. »Ich warte, Sir Ralph«, sagte er nicht unfreundlich. »Oder wollt ihr euch noch ein wenig mit mir schlagen?« Sein Schwager schüttelte den Kopf. »Die St. Peter ist euer, my Lord.« Julian verneigte sich knapp und wandte sich an seinen Bootsmann. »Ihr habt es gehört, Master Lyth. Bringt die Ladung an Bord der Edmund.« »Aye, Captain!« Lucas sagte aufmunternd zu Hastings, »Kopf hoch, Sir Ralph. Sein schlachtenloser Frankreich-Feldzug hat euren König doch zu einem steinreichen Mann gemacht. Ich wette, es macht ihm nichts aus, den Sold der Garnison 2-mal zu zahlen, hä?« Ralph Hastings' Kopf ruckte hoch. »Ihr spottet über ihn? Habt ihr denn nicht einen Funken Anstand im Leib, Mann?« »Ihr Yorkisten seid doch allesamt schlechte Verlierer«, brummte Lucas. »Spottet ihr über uns etwa nicht? Und mal ehrlich, ein König, der mit einer Armee nach Frankreich segelt, um sich die Krone zu holen und sich mit einem Lösegeld abspeisen lässt, ist eine etwas komische Figur, oder? Auch wenn es ein wahrhaft königliches Lösegeld war.«
»Jesus, ihr wisst es noch nicht«, ging Sir Ralph auf.
»Was wissen wir nicht?« fragte Lucas angriffslustig. Ralph Hastings schaute Julian ins Gesicht. »König Edward ist tot.« Julian und Lucas bekreuzigten sich.
»Was ist passiert?« fragte Julian. »Ein Turnierunfall?«
»Nein, er ist einfach gestorben.«
»Was redet ihr da, Mann? Er war 4 Jahre jünger als ich.«
Julian wusste, es war ein schwaches Argument. Er war 46 und Männer, die halb so alt waren, starben jeden Tag ohne ersichtlichen Grund. Aber Edward hatte immer eine solche Vitalität ausgestrahlt, dass Julian insgeheim geglaubt hatte, er werde ewig leben.